Hallo ihr Lieben allerseits. Heute findet das Abendgebet ein bisschen früher statt. Heute ist der zweite Advent. Und wenn das Abendgebet erst am Abend kommt und wir aber eine Weihnachtsgeschichte vorlesen möchten, man kann sie auch als Adventsgeschichte bezeichnen, dann ist es vielleicht doch schöner, wenn ihr nachmittags bei einem Glas Tee und Kerzenschein diese Adventgeschichte hören könnt, die ich euch heute vorlesen möchte. Und zwar hat sie geschrieben für uns vor vielen, vielen Jahrzehnten die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf, die mit großen Auszeichnungen zu ihren Lebzeiten dekoriert wurde, weil ihre besondere Energie, die sie in ihre Texte fließen lässt, die Herzen berührt. Selma Lagerlöf, die ich sehr schätze, deren Texte ich liebe, hatte auch ein intensives Verhältnis zum Gottessohn. Und diese Verbindung, die spürt man in ihren Texten. Und deswegen heute ein bisschen früher das Abendgebet für euch mit einer Geschichte von Selma Lagerlöf, die heißt »Der Brunnen der weisen Männer«. In dem alten Land Juda zog die Dürre umher. Hohläugig und herb wanderte sie über gelbes Gras und verschrumpfte Disteln. Es war Sommerzeit. Die Sonne brannte auf schattenlose Bergrücken. Und der leiseste Wind wirbelte dichte Wolken von Kalkstaub aus dem weißgrauen Boden. Die Herden standen in den Tälern um die versiegten Bäche geschart. Die Dürre ging umher und prüfte die Wasservorräte. Sie wanderte zu Salomons Teichen und sah seufzend, dass ihre felsigen Ufer noch eine Menge Wasser umschlossen. Dann ging sie hinunter zu dem berühmten Davidsbrunnen bei Bethlehem und fand auch dort Wasser. Hierauf wanderte sie mit schleppenden Schritten über die große Heerstraße, die von Bethlehem nach Jerusalem führt. Als sie ungefähr auf halbem Wege war, sah sie den Brunnen der weisen Männer, der dicht am Wegsaume liegt, und sie merkte sogleich, dass er nahe am Versiegen war. Die Dürre setzte sich auf die Brunnenschale, die aus einem einzigen großen ausgehöhlten Stein besteht, und sah in den Brunnen hinunter. Der blanke Wasserspiegel, der sonst ganz nahe der Öffnung sichtbar zu werden pflegte, war tief hinabgesunken und Schlamm und Morast vom Grund machten ihn unrein und trübe. Als der Brunnen das braun gebrannte Gesicht der Dürre sich auf seinem matten Spiegel malen sah, ließ er ein Plätschern der Angst hören. »Ich möchte wohl wissen, wann es mit dir zu Ende gehen wird«, sagte die Dürre. »Du kannst wohl dort unten in der Tiefe keine Wasserader finden, die käme und dir neues Leben gäbe. Und von Regen kann zum Glück vor 2-3 Monaten keine Rede sein. Du magst ruhig sein«, seufzte der Brunnen. »Nichts kann mir helfen. Da wäre zumindest ein Quell vom Paradiese vonnöten.« »Dann will ich dich nicht verlassen, bevor alles aus ist«, sagte die Dürre. Sie sah, dass der alte Brunnen in den letzten Zügen lag, und nun wollte sie die Freude haben, ihn Tropfen für Tropfen sterben zu sehen. Sie setzte sich wohlgemut auf dem Brunnenrande zurecht und freute sich zu hören, wie der Brunnen in der Tiefe seufzte. Sie hatte auch großes Wohlgefallen daran, durstige Wanderer herankommen zu sehen, wie sie den Eimer hinuntersenkten und ihn mit nur wenigen Tropfen schlammvermengten Wassers aus dem Grund heraufzogen. So verging der ganze Tag, und als die Dunkelheit anbrach, sah die Dürre wieder in den Brunnen hinunter. Es blinkte noch ein wenig Wasser dort unten. Ich bleibe hier, die ganze Nacht über, rief sie. Spute dich nur nicht, wenn es so hell ist, dass ich wieder in dich hinabsehen kann. Ist es sicherlich zu Ende mit dir. Die Dürre kauerte sich auf dem Brunnendache zusammen, während die heiße Nacht, die noch grausamer und qualvoller war als der Tag, sich auf das Land Juda herniedersenkte. Hunde und Schakale heulten ohne Unterlass, und durstige Kühe und Esel antworteten ihnen aus ihren heißen Ställen. Wenn sich zuweilen der Wind regte, brachte er keine Kühlung, sondern war heiß und schwül wie die keuchenden Atemzüge eines großen, schlafenden Ungeheuers. Aber die Sterne leuchteten im allerholdesten Glanz, und ein kleiner, flimmernder Neumond warf ein schönes, grünblaues Licht über die grauen Hügel. Und in diesem Schein sah die Dürre eine große Karawane zum Hügel heraufziehen, auf dem der Brunnen der weisen Männer lag. Die Dürre saß und blickte auf den langen Zug und frohlockte aufs Neue bei dem Gedanken an all den Durst, der zum Brunnen heraufzog und keinen Tropfen Wasser finden würde, um gelöscht zu werden. Da kamen so viele Tiere und Führer, dass sie den Brunnen hätten leeren können, selbst wenn er ganz voll gewesen wäre. Plötzlich wollte es sie bedünken, dass es etwas Ungewöhnliches, etwas Gespenstisches um diese Karawane gäbe, die durch die Nacht daherzog. Alle Kamele kamen erst auf einem Hügel zum Vorschein, der gerade hinauf zum Horizonte ragte. Es war, als wären sie vom Himmel herniedergestiegen. Sie sahen im Mondlicht größer aus als gewöhnliche Kamele und trugen allzu leicht die ungeheuren Bürden, die auf ihnen lasteten. Aber sie konnte doch nichts anderes glauben, als dass sie ganz wirklich wären, denn sie sah sie ja ganz deutlich. Sie konnte sogar unterscheiden, dass die drei vordersten Tiere Dromedare waren. Dromedare mit grauem, glänzendem Fell, und dass sie reich gezäumt mit befransten Schabracken gesattelt waren und schöne, vornehme Reiter trugen. Der ganze Zug machte beim Brunnen Halt. Die Dromedare legten sich mit dreimaligem scharfen Einknicken auf den Boden und ihre Reiter stiegen ab. Die Packkamele blieben stehen und wie sich ihrer immer mehr versammelten, schienen sie eine unübersehbare Wirrnis von hohen Hälsen und Buckeln und wunderlich aufgestapelten Bepackungen zu bilden. Die drei Dromedarreiter kamen sogleich auf die Dürre zu und begrüßten sie, indem sie die Hand an Stirn und Brust legten. Sie sah, dass sie blendend weiße Gewänder und ungeheure Turbane trugen, an deren obersten Rand ein klar funkelnder Stern befestigt war. Der leuchtete, als sei er geradewegs vom Himmel genommen. »Wir kommen aus einem fernen Land«, sagte der eine der Fremdlinge. »Und wir bitten dich, sag uns, ob dies wirklich der Brunnen der weisen Männer ist.« »Er wird heute so genannt«, sagte die Dürre. »Aber morgen gibt es hier keinen Brunnen mehr. Er wird heute Nacht sterben.« »Das leuchtet mir wohl ein, da ich dich hier sehe«, sagte der Mann. »Aber ist dies denn nicht einer der heiligen Brunnen, die niemals versiegen? Oder woher hat er sonst seinen Namen?« »Ich weiß, dass er heilig ist«, sagte die Dürre. »Aber was kann das helfen?
Die drei Weisen sind im Paradies.
Die drei Wanderer sahen einander an. Kennst du wirklich die Geschichte des alten Brunnens? Fragten sie.
Ich? Ich kenne die Geschichte aller Brunnen und Flüsse und Bäche und Quellen, sagte die Dürre stolz. Mach uns doch die Freude und erzähl sie.
Mach uns doch die Freude und erzähl sie uns, baten die Fremdlinge. Sie setzten sich um die alte Feindin alles Wachsenden und lauschten. Die Dürre räusperte sich und rückte sich auf dem Brunnenrande zurecht wie ein Märchenerzähler auf seinem Hochsitz. Dann begann sie zu erzählen.
Ihn gab es in Medien, einer Stadt, die dicht am Rande der Wüste liegt und die mir daher oft eine liebe Zuflucht war, lebten vor vielen Jahren drei Männer, die ob ihrer Weisheit berühmt waren. Sie waren auch sehr arm und das war etwas sehr Ungewöhnliches, denn in Gabes wurde das Wissen hoch in Ehren gehalten und reichlich bezahlt. Aber diesen drei Männern konnte es kaum anders gehen, denn der eine von ihnen war über die Maßen alt. Einer war mit dem Aussatz behaftet und der dritte war von schwarzer Hautfarbe mit wulstigen Lippen. Die Menschen hielten den ersten für zu alt, um sie etwas lehren zu können. Dem zweiten wichen sie aus Furcht vor Ansteckung aus und dem dritten wollten sie nicht zuhören, weil sie zu wissen glaubten, dass noch niemals Weisheit aus Äthiopien gekommen wäre. Die drei Weisen schlossen sich jedoch in ihrem Unglück aneinander. Sie bettelten tagsüber an derselben Tempelpforte und schliefen nachts auf demselben Dache. Auf diese Weise konnten sie sich wenigstens dadurch die Zeit verkürzen, dass sie gemeinsam über alles Wunderbare nachgrübelten, das sie an Dingen und an Menschen bemerkten. Eines Nachts, als sie Seite an Seite auf dem Dache schliefen, das dicht mit rotem, betäubenden Mohn bewachsen war, erwachte der Älteste von ihnen und kaum hatte er einen Blick um sich geworfen, als er auch die beiden anderen weckte. Gepriesen sei unsere Armut, die uns nötigt, im Freien zu schlafen, sprach er zu ihnen. Wacht auf und erhebt eure Blicke zum Himmel. Nun wohl, sagte die Dürre mit etwas milderer Stimme. Dies war eine Nacht, die keiner, der sie gesehen hat, vergessen kann. Der Raum war so hell, dass der Himmel, der zumeist doch einem festen Gewölbe gleicht, nun tief und durchsichtig erschien und mit Wogen erfüllt wie ein Meer. Das Licht wallte droben auf und nieder, und die Sterne schienen in verschiedenen Tiefen zu schwimmen, einzelne mitten in den Lichtwellen, andere auf deren Oberfläche. Aber ganz fern, hoch oben, sahen die drei Männer ein schwaches Dunkel auftauchen. Und dieses Dunkel durcheilte den Raum wie ein Ball und kam immer näher. Und wie es so herankam, begann es sich zu erhellen. Aber es erhellte sich so wie Rosen. Tja, möge der Schöpfer sie alle welken lassen, wenn sie aus der Knospe springen. Es wurde immer größer. Und als die dunkle Hülle darum ward und nach gesprengt und das Licht strahlte in vier klaren Blättern zu seinen Seiten aus. Und endlich, als es so tief herniedergekommen war, wie der nächste der Sterne, machte es Halt. Da bogen sich die dunklen Enden ganz zur Seite und Blatt um Blatt entfaltete sich schönes, rosenfarbenes Licht, bis es gleich einem Stern unter Sternen strahlte. Als die armen Männer dies sahen, sagte ihnen ihre Weisheit, dass sie in dieser Stunde auf Erden ein mächtiger König angesichtig geboren war, einer, dessen Macht höher steigen sollte als die Cyrus oder Alexanders. Und sie sagten zueinander, lasset uns zu den Ehren des Neugeborenen gehen und ihnen sagen, was wir gesehen haben. Vielleicht lohnen sie es uns mit einem Beutel Münzen oder einem Armband aus Gold. Und so ergriffen ihre langen Wanderstäbe ihre Hände und machten sich auf den Weg. Sie wanderten durch die Stadt und hinaus zum Stadttor. Aber da standen sie einen Augenblick unschlüssig, denn jetzt breitete sich vor ihnen die große Wüste aus, die die Menschen verabscheuen. Da sahen sie, wie der neue Stern einen schmalen Lichtstreifen über den Wüstensand warf, und sie wanderten voll Zuversicht weiter mit dem Stern als Wegweiser. Sie gingen die ganze Nacht über das weite Sandfeld, und auf ihrer Wanderung sprachen sie von dem jungen neugeborenen König, den sie in einer Wiege aus Gold schlafend finden würden, mit Edelsteinen spielend. Sie kürzten die Stunden der Nacht, indem sie davon sprachen, wie sie vor seinen Vater, den König, und seine Mutter, die Königin, treten würden und ihnen sagen, dass der Himmel ihrem Sohn Macht und Stärke, Schönheit und Glück verheiße, größer als Salomons Glück. Sie brüsteten sich damit, dass Gott sie erkoren hatte, den Stern zu sehen. Sie sagten sich, dass die Eltern des Neugeborenen sie nicht mit weniger als 20 Beuteln Gold entlohnen könnten. Vielleicht würden sie ihnen sogar so viel geben, dass sie niemals mehr die Qualen der Armut zu fühlen brauchten. Ich lag wie der Löwe in der Wüste auf der Lauer, fuhr die Dürre fort, um mich mit allen Qualen des Durstes auf diese Wanderer zu stürzen. Aber sie entkamen mir, die ganze Nacht führte der Stern sie. Und am Morgen, als der Himmel sich erhellte und die anderen Sterne verblichen, blieb dieser beharrlich und leuchtete über der Wüste, bis er sie zu einer Oase geführt hatte, wo sie eine Quelle und Dattelbäume fanden. Da ruhten sie den ganzen Tag, und erst mit sinkender Nacht, als sie den Sternenstrahl wieder den Wüstensand umrannten sahen, gingen sie dann weiter. Die Dürre fuhr fort. Nach Menschenweise zu sehen, war es eine schöne Wanderung. Der Stern geleitete sie, dass sie weder zu hungern noch zu dürsten brauchten. Er führte sie an den scharfen Disteln vorbei. Er vermied den tiefen, losen Flugsand. Sie entgingen dem grellen Sonnenschein und den heißen Wüstenstürmen. Die drei Weisen sagten beständig zueinander: Gott schützt uns und segnet unsere Wanderung. Wir sind seine Sendboten. Aber so allmählich gewann ich doch Macht über sie, erzählte die Dürre weiter. Und in einigen Tagen waren die Herzen dieser Sternenwanderer in eine Wüste verwandelt, ebenso trocken wie die, durch die sie wanderten. Sie waren mit unfruchtbarem Stolz und versengender Gier erfüllt. Wir sind Gottes Sendboten, wiederholten die drei Weisen. Der Vater des neugeborenen Königs belohnt uns nicht zu hoch, wenn er uns eine mit Gold beladene Karawane schenkte. Endlich führte der Stern sie über den vielgerühmten Jordanfluss und hinauf zu den Hügeln des Landes Juda. Und eines Nachts blieb er über der kleinen Stadt Bethlehem stehen, die unter grünen Olivenbäumen auf einem felsigen Hügel hervorschimmert. Die drei Weisen sahen sich nach Schlössern und befestigten Türmen und Mauern und allem dem anderen um, was zu einer Königsstadt gehört. Aber davon sahen sie nichts. Und was noch schlimmer war, das Sternenlicht leitete sie nicht einmal in die Stadt hinein, sondern blieb bei einer Grotte am Wegsaum stehen. Da glitt das milde Licht durch die Öffnung hinein und zeigte den drei Wanderern ein kleines Kind, das im Schoße seiner Mutter lag und im Schlaf gesungen wurde. Aber ob auch die drei Weisen nun sahen, dass das Licht gleich einer Krone das Haupt des Kindes umschloss, blieben sie vor der Grotte stehen. Sie traten nicht ein, um dem Kleinen Ruhm und Königreiche zu prophezeien. Sie wendeten sich, ohne ihre Gegenwart zu verraten, flohen sie vor dem Kinde und gingen wieder den Hügel hinan. Sind wir zu Bettlern ausgezogen, die ebenso arm und gering sind wie wir selber?", sagten sie. "Hat Gott uns hierher geführt, damit wir unseren Scherz treiben und dem Sohn eines Schafhirten alle Ehre weissagen? Dieses Kind wird nie etwas anderes erreichen, als hier im Tale seine Herden zu hüten." Die Dürre hielt inne und nickte ihren Zuhörern bekräftigend zu. "Hab ich nicht recht?" schien sie sagen zu wollen. "Es gibt mancherlei, was dürrer ist als der Wüstensand, aber nichts ist unfruchtbarer als das Menschenherz." Die drei Weisen waren nicht lange gegangen, als es ihnen einfiel, dass sie sich wohl verirrt hätten, dem Sterne nicht richtig gefolgt wären, fuhr die Dürre fort. Und sie hoben ihre Augen empor, um den Stern und den rechten Weg wiederzufinden. Aber da war der Stern, dem sie vom Morgenland her gefolgt waren, vom Himmel verschwunden. Die drei Fremdlinge machten eine heftige Bewegung, ihre Gesichter drückten tiefes Leiden aus. "Was sich nun begab", begann die Sprecherin von Neuem, "ist, nach Menschenart zu urteilen, vielleicht etwas Erfreuliches. Gewiss ist, dass die drei Männer, als sie den Stern nicht mehr sehen konnten, sogleich begriffen, dass sie gegen Gott gesündigt hatten. Und es geschah mit ihnen", fuhr die Dürre schauernd fort, "was mit dem Boden im Herbste geschieht, wenn die Regenzeit beginnt. Sie zitterten vor Schrecken wie die Erde vor Blitz und Donner. Ihr Wesen erweichte sich, die Demut spross wie grünes Gras in ihren Sinnen empor. 3 Tage und 3 Nächte lang wanderten sie im Land umher, um das Kind zu finden, das sie anbeten sollten. Aber der Stern zeigte sich ihnen nicht. Sie verirrten sich immer mehr und fühlten die größte Trauer und Betrübnis. In der 3. Nacht langten sie bei diesem Brunnen an, um zu trinken. Und da hatte Gott ihnen ihre Sünde verziehen, so dass sie, als sie sich über das Wasser beugten, dort tief unten das Spiegelbild des Sternes sahen, der sie aus dem Morgenland geführt hatte. Sogleich gewahrten sie ihn auch am Himmelszelt, und er führte sie aufs Neue zur Grotte in Bethlehem. Und sie fielen vor dem Kind auf die Knie und sagten: Wir bringen dir Goldschalen voller Räucherwerk und köstlicher Gewürze. Du wirst der größte König werden, der auf Erden gelebt hat und leben wird, von ihrer Erschaffung bis zu ihrem Untergang. Da legte das Kind seine Hand auf ihre gesenkten Köpfe. Und als sie sich erhoben, siehe, da hatte es ihnen Gaben gegeben, größer als ein König sie hätte schenken können. Denn der alte Bettler war jung geworden und der Aussätzige gesund und der Schwarze war ein schöner Mann. Und man sagt, wir waren so herrlich, dass sie dann von dannen zogen und Könige wurden, jeder in seinem Reich." Die Dürre hielt in ihrer Erzählung inne. Und die drei Fremdlinge priesen sie. "Du hast gut erzählt", sagten sie. "Aber es wundert uns, dass die drei Weisen nichts für den Brunnen tun, der ihnen den Stern zeigte. Sollten sie eine solche Wohltat ganz vergessen haben? Muss nicht dieser Brunnen immer da sein", sagte der 2. Fremdling. "Um die Menschen daran zu erinnern, dass sich das Glück, das auf den Höhen des Stolzes entschwindet, in den Tiefen der Demut wieder sich finden lässt?" Und der 3. sagte: "Sind die Dahingeschiedenen schlechter als die Lebenden? Stirbt die Dankbarkeit bei denen, die im Paradiese leben?" Aber als sie dieses sagten, fuhr die Dürre mit einem Schrei empor. Sie hatte die Fremdlinge erkannt. Sie sah, wer die Wanderer waren. Und sie entfloh wie eine Rasende, um nicht sehen zu müssen, wie die weisen Männer ihre Diener riefen und ihre Kamele, die alle mit Wassersäcken beladen waren, herbeiführten und den armen, sterbenden Brunnen mit Wasser füllten, das sie aus dem Paradiese gebracht hatten.